ein Wort, was mir nachgeht seit Sonntag, als wir für Jason gebetet haben, ist aus dem Hebräer 12, wo steht, dass Jesus der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Und wir befassen uns ja gerade hier im Kolosserbrief mit der Heiligung. Und ich denke, es ist immer wieder wichtig, die richtige Ausgewogenheit zu finden. Wir müssen immer wieder sehen, dass der Prozess der Heiligung für Gott etwas ist, was man nicht weglassen kann. Das gehört zum Leben als Kind Gottes dazu. Ohne die Heiligung wird niemand den Herrn schauen. Und gleichzeitig dürfen wir nicht in eine falsche Sicht der Heiligung hineinfallen. Und zwar in eine Sichtweise, die sehr verbreitet auch in der Welt ist. Die Welt, weil sie nicht an Gott glaubt, weil sie nur dieses Leben hat, diese Lebensspanne von, wie gesagt, 70, 80 Jahren. Für Jason waren es, glaube ich, 33. Man weiß es nicht. Wie bitte? 34? Es kann viel kürzer sein, als wir denken. Und das, was Menschen versuchen, um mit diesem Gedanken klarzukommen, dass das Leben endlich ist, sie versuchen, ihr Leben so optimal wie möglich zu gestalten. Das Beste rausholen. Das Beste draus machen. Optimiere dein Leben. Mach es optimal. Und das ist nicht das, was Gott unter Heiligung versteht. Das, was Gott unter Heiligung versteht, ist, in der Gemeinschaft mit Gott, unserem Vater, als Kinder, mit ihm leben, von ihm lernen, ihn erfahren und in der Erfahrung, in dem Leben mit ihm, umgestaltet zu werden in sein Wesen. Nicht wir sind es, die unser Leben optimieren, sondern Gott ist es, der unser Leben verändert, umformt. Und es sind seine Ziele, es sind nicht unsere Ziele, die wir vor Augen haben. Unser Ziel ist nicht, ein bestimmtes Level zu erreichen, sondern das Ziel der Heiligung, der Umgestaltung ist, meinem Papa ähnlich zu werden. Und je mehr ich meinen Papa anfange zu lieben, zu sehen, wie wunderbar er ist, wie wunderbar er zu mir ist, wie wunderbar er generell ist, wie wunderbar er zu vielen anderen Menschen ist. Je mehr mich das begeistert und ich bewegt werde von seinem Charakter, von seinen Eigenschaften, von seinen Taten, je mehr nimmt mich sein Wesen ein und ich werde umgewandelt in sein Wesen. Sein Wesen schlägt bei mir durch. Es gibt bestimmte Menschen, sag ich mal, und irgendwo haben wir das alle auch, aber es gibt auch Leute, die das besonders stark haben, einen Plan machen und versuchen, das zu erreichen, möglichst in einer bestimmten Zeit, die man sich vorgegeben hat. So, ne? Schön durchstrukturiert und wenn es darum geht, hier um eine Wesensveränderung, Charakterveränderung, ne? Alle, die Pädagogik studiert haben oder Pädagogik studieren, ne? Gerade das versucht man in der Pädagogik, Wege zu finden, wie man ein Kind einen Jugendlichen optimal erziehen kann, um ihn dann an ein bestimmtes Ziel zu bringen. Und man versucht, die Lernschritte ganz logisch aufeinander aufzubauen und so weiter und so weiter und so weiter. Auch Jesus hat Lernschritte, auch er ist unser Lehrer. Und er hat bestimmte Lernschritte, aber die kannst du nicht schematisieren. Das sieht bei jedem irgendwo ein Stück anders aus. Und dennoch hat er natürlich grundsätzliche Anweisungen, grundsätzliche Ziele, die er uns auch deutlich macht, die er uns vor Augen führt. Und das ist hier jetzt auch in Kolosser 3, dass er uns vor Augen führt. Hier, das sind diese Eigenschaften Gottes. Das sind meine Eigenschaften und ich möchte, dass du sie in dich aufnimmst, dass du sie anziehst. Hier ist das Bild des Anziehens. Wir haben in Galater 5 einige von diesen Eigenschaften finden wir auch. In Galater 5, Vers 22 und 23, da ist die Rede von der Frucht des Geistes. Das ist etwas ganz Passives. Der Geist Gottes lebt in mir und wirkt in mir und ich lasse ihn wirken und er lässt Frucht wachsen. Ich kann nichts machen, um diese Frucht wachsen zu lassen. Sie kommt. Hier ist ein mehr aktives Bild da im Kolosserbrief. Zieht das an. Legt das andere ab und zieht das andere an. Zieht euch das an. Zieht euch das rein. Okay, also in Kolosser Kapitel 3, Vers 12. Und wir hatten den Anfang des Verses uns schon angeguckt. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Das spricht von diesem wunderbaren Status, diese wunderbare Position, die wir innehaben vor Gott. Nicht aufgrund dessen, was wir getan haben, sondern aufgrund dessen, was Gott getan hat. Er hat uns angenommen, er hat uns adoptiert, er hat uns auserwählt, er hat uns geheiligt. Er überschüttet uns mit seiner Liebe. Mann, was für eine herrliche Position wir haben. Da darfst du dich drin baden. Da darfst du dich drin sonnen. Da darfst du dich drin kleiden. Zieht nun an, als diejenigen, die ihr seid, Kinder Gottes, zieht nun das Wesen an, eures Vaters im Himmel, als Geliebte. Herzliches Erbarmen, darüber haben wir letztes Mal gesprochen. Diese Eingeweide des Erbarmens, es ist nicht etwas, was nur äußerlich ist, nur was sozusagen äußerlich sichtbar ist. Nein, es ist das Herz, sind deine ganzen Eingeweide, dein Magen, dein Gedärm. Das muss ausgetauscht werden, wie Hesekiel sagt. Ich brauche ein neues Herz. Das ist nicht etwas Äußerliches. Gott muss es in mir tun, tief in mir drin, in meinem innersten Wesen, diese Umgestaltung. Und ich ziehe mir das an, dieses herzliche Erbarmen. Und letztes Mal haben wir uns Zeit genommen, mal zu gucken, wo dieses sich erbarmen, die Eingeweide umgewühlt bekommen, wo wir das alles finden. Und das finden wir fast ausschließlich bei Jesus in den Evangelien. Überall wird davon gesprochen, an vielen Stellen, wie Jesus das Elend von uns Menschen gesehen hat und es ihn nicht kalt gelassen hat. Und ich musste vorhin nochmal dran denken und musste beten, Herr, schenk mir dieses Erbarmen. Ich bin so kalt oft, bin so kaltherzig. Ich hab das nicht. Und der Höhepunkt in dem Ganzen ist, dass Jesus dieses Wort verwendet in der Geschichte vom verlorenen Sohn, um den Vater zu charakterisieren, der seinen elenden, verlorenen Sohn nach Hause kommen sieht. Den Sünder, der fertig und kaputt, alles kaputt gemacht hat, sein Leben zerstört hat, die Beziehung zu seinem Vater zerstört hat, auch zu seinem Bruder. Sein eigenes Leben kaputt gemacht hat durch seine Sünde, seine Ich-Sucht. Jetzt kommt er zurück und der Vater ist bewegt von dem Elend, was seine Sünde ihm gebracht hat. Und er sieht seinen Sohn. Er sieht das Kind, was er aufgezogen hat. Das Kind, was er ins Leben gebracht hat, mitgeholfen hat, es ins Leben zu bringen. Er sieht das Kind und er läuft, weil er so bewegt ist in seinem Herzen. Weil seine Eingeweide, sein Magen sich umdreht. Rennt er los und umarmt seinen Sohn und führt ihn wieder ins Haus hinein. Ich wünsche mir, dass Gott mein Herz so weich macht, so mitfühlend. Wisst ihr, und oft ist es ja so schwer zu durchschauen. Menschen sind ja, wenn sie so im Elend sind, dann ist es vielleicht sogar noch einfacher. Manchmal siehst du einem Menschen das Elend im ersten Moment nicht so an. Manchmal sind sie auch noch nicht an dem Punkt, wo sie nach Hilfe schreien und nach Hilfe suchen. Du musst erstmal einen Weg bahnen. Du musst geduldig sein, wie der Vater geduldig war. Und zu warten auf den Tag, wo ein Mensch an dem Punkt ist, dass er die Gnade Gottes sucht. Du musst ausstreuen, Güte zeigen, wie der Vater Güte gezeigt hat, seinen Tagelöhnern, seiner Familie, allen hat er Güte gezeigt. Und es ist ein Zeichen, was er gesetzt hat, bevor der Sohn noch weggegangen ist. Und als er dann weg war, hat ihm diese Güte wieder zurückgebracht. Und das ist hier der nächste Punkt, die Güte. Was wir anziehen wollen, anziehen sollen, die Güte. Das Wort, was hier steht, jetzt muss ich mal meine Notizen hier rausholen. Das Wort, was hier steht, die Güte. Das ist ein wunderbares Wort. Es drückt aus, ich versuche das mal darzustellen, was das eigentlich ausdrückt. Das griechische Wort drückt eigentlich dass man etwas gebrauchen kann. Das bedeutet, dass ein Werkzeug, ein Hammer, der ist dafür gemacht, dass du damit einen Nagel einschlagen kannst, okay? Und dieser Hammer kann gut gemacht sein, gut gestaltet sein, er kann gut in der Hand liegen, er kann gut funktionieren, ja? Und du haust drauf und super, mit einem Schlag, na, du brauchst gar nicht viel Kraft aufzuwenden, die Gewichte sind genau gut abgemessen und so weiter. Ne? Und das Ding liegt richtig gut in der Hand und na, du kannst es wunderbar gebrauchen, es ist angenehm zu gebrauchen. Friederike und ich waren gestern beim Geigenbauern, haben Celli ausprobiert. Die Großeltern sind großzügig und wollen ein Instrument sponsoren. Und so haben wir verschiedene Celli ausprobiert, 7 verschiedene Stück da. Und sie hat bei jedem dann gespielt und gespielt, ne? Und da gibt es eben die Instrumente, die schwer sind. Oder die etwas leichter sind. Da sind die Instrumente, die leicht ansprechen, wo die Saiten leicht ansprechen oder die, wo du viel Kraft aufwenden musst. Da gibt es die Saiten, die sehr hart klingen und schnarrig oder sehr weich oder in der Höhe, das klingt dann sehr strahlend oder sehr gedämpft. So, und dann haben wir das alles ausprobiert, bis wir die beiden Instrumente, die am besten waren oder uns am besten gefallen haben, rausgesucht haben. Die durften wir jetzt nochmal mitnehmen und dürfen nochmal ausprobieren. Und so gibt es diese Instrumente, diese Werkzeuge, die gut in der Hand liegen, die super gut funktionieren. Und dieses Wort ist daher abgeleitet. Es ist etwas Angenehmes. Jesus gebraucht dieses Wort, um das Joch zu beschreiben, in das er uns hineinbringt. Mein Joch ist sanft, mein Joch ist gut, es ist genau passend. Es ist, ja, dadurch ist es auch angenehm. Du kannst gut damit arbeiten, mit diesem Joch. Und wenn es um den Charaktereigenschaften ist, geht, dann geht es auch um etwas gut Genießbares. Es gibt eine andere Stelle, wo Jesus das Wort gebraucht und meint damit den alten Wein, der gut genießbar ist, der lecker ist, der so, na, den du na, gut trinken kannst. So, der ist nicht irgendwie störend, der ist ja, angenehm. Na. Und wenn es hier um diese Eigenschaft geht, du ziehst das an, diese Güte, diese Freundlichkeit, dieses Wesen, was, wenn dir jemand begegnet, na, dann denkt er nicht, oh, das ist eine anstrengende Person, na, das ist jemand, oh, naja, den muss ich wie ein rohes Ei anpacken, so, na, irgendwie, na, mit dem kann ich nicht arbeiten, so, ne, sondern das ist jemand, na, wo du gleich merkst, wow, das funktioniert, der stellt sich voll auf mich ein. Der ist total offen und bereit, mir zu helfen, mir zur Seite zu stehen. Der hört mir zu, der ist irgendwie, ja, das ist so diese Eigenschaft, worum es hier geht. Diese Zugewandtheit und dieses angenehme Wesen. Und uns wird jetzt, es gibt so einen schönen Vers hier in Römer 2, der ist mir mal, irgendwann habe ich den auch in Bezug gesetzt auf die Geschichte vom verlorenen Sohn, weil er so passend ist. Römer 2, Vers 4, mittendrin in dem, wo Paulus das Gericht verkündet und alle Menschen als Sünder überführt, macht er eine wunderbare, herrliche Aussage. Er sagt in Kapitel 2, Vers 4, oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit? Hier ist dasselbe Wort, Christotes gebraucht. Den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet. Es ist dieses wunderbare, angenehme Wesen, was dir zugewandt ist. Gott ist dir zugewandt und leitet dich. Er ist ja, lass es das doch mal so sagen, auch wenn das vielleicht hinkt, dieser Vergleich. Aber Gott macht sich zum Werkzeug für uns, damit wir zur Buße geführt werden. Er leitet uns durch seine Güte, durch sein angenehmes Wesen. Und das ist das, was der verlorene Sohn erlebt in der Schweinekuhle. Er denkt an die Güte seines Vaters. Wie gut, wie angenehm. Wie entgegenkommend er ist. Und das bringt ihn an den Punkt zu sagen, okay, nicht nur das Gericht über sich selbst zu sprechen und sagen, ich bin nicht mehr würdig, seinen Sohn zu heißen, sondern es bringt ihn dazu, sich aufzumachen und nach Hause zu gehen und die Gnade seines Vaters zu suchen. Das ist es, was den verlorenen Sohn nach Hause treibt, die Güte Gottes. Und wir sollen dieses gleiche Wesen annehmen. Wir sollen das auch anziehen. Das soll auch unser Wesen werden. Dass wir Menschen so begegnen. So zugewandt. So angenehm. So freundlich. Aber, und das heißt nicht, dass wir sozusagen ein Werkzeug sind für den anderen, für was auch immer er tun will oder was immer er auch vorhat. Sondern wir sollen ein Segen zum Guten sein natürlich. Wie Gottes Güte einen Sünder zur Umkehr führt, so ist auch unsere Güte, soll ein Teil dessen sein, was Gott tut im Herzen eines Sünders. Wir sollen ein Teil dazu beitragen, mit der Güte, mit der wir uns kleiden, mit der Güte Gottes kleiden wir uns ein und sind ein Teil, ein Bestandteil dieser Güte Gottes, die einen Menschen zur Umkehr leitet, zur Buße leitet. Lass uns mit dieser Güte einkleiden am Samstag, wenn wir hier unser Grillfest machen. Dass wir tatsächlich dazu beitragen, dass Leute hier aus dem Haus kommen und die Güte Gottes schmecken. Schmecket und seht, wie freundlich, wie gütig der Herr ist. Dieses Wort verwendet Petrus auch, als er diesen Vers aus dem Psalm zitiert. Sagt er, oder habt ihr nicht geschmeckt, dass der Herr gütig ist? Dass sie das auch schmecken, nicht nur, wenn wir das Fleisch hier verköstigen, sondern in der Begegnung mit uns, dass sie der Güte Gottes begegnen. Okay, lass uns weitergehen. Das ist die Güte, mit der wir uns einkleiden sollen. Das nächste ist hier Demut. Demut. Mit Demut sollen wir uns ankleiden. Eben haben wir von dem sanften Joch, von dem passenden Joch gesprochen. An dieser selben Stelle sagt Jesus auch, ich bin von Herzen demütig. Was heißt denn überhaupt Demut? Was bedeutet Demut? Demut ist etwas, was Jesus sehr viel auch gepredigt hat. Jesus hat an mehreren Stellen das eigentlich etwas, was auch im Alten Testament schon gesagt wird, sehr stark betont. Eine geistliche Regel, ein geistliches Gesetz, wenn man so will. Und es lautet, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen gibt er Gnade. Gott erniedrigt den Hochmütigen und erhöht den Demütigen. Es geht um Niedrigkeit und Höhe. Das, was wir am Sonntag hatten. Wir haben den hohen, den hoheitsvollen Gott, der aber in die Tiefe hinabgegangen ist, nicht nur hinabgeschaut hat, sondern hinabgegangen ist, der von Herzen demütig geworden ist, der sich selbst gedemütigt hat und ein Knecht geworden ist. Obwohl er der Herr ist, hat er eine niedrige Position eingenommen. Er ist ganz niedrig geworden. Er hätte auf diese Erde kommen können mit dem Anspruch, angebetet zu werden. Das, was wir sehen werden, alle, wenn Jesus wiederkommen wird, wenn er in Herrlichkeit wiederkommen wird, wenn jedes Knie sich beugen wird, das hätte er auch einfordern können, als er das erste Mal auf diese Erde gekommen ist. Aber er hat sich entschieden, in seiner Weisheit diesen Weg der Demut zu gehen. Es ist der Weg, wie er die Güte Gottes zeigt, diese Güte Gottes, die uns zur Buße führt. Ja, er wollte uns alle zur Buße führen. Das war sein Ziel. Deswegen ist er nicht in Herrlichkeit nicht in Herrlichkeit gekommen, das erste Mal. Sondern er ist demütig gekommen, in niedriger Position, uns gleich geworden. Ja, selbst noch niedriger. Er ist ein Knecht geworden, noch niedriger. Er ist ein Verdammter am Kreuz geworden, ein Verfluchter, von allen verlassen. Von allen verraten. Er hat die niedrigste Position eingenommen, obwohl ihm die höchste Position gebührt. Er ist von Herzen demütig. Jetzt fordert uns das Ganze heraus. Jesus sagt, werde demütig. Wenn du nicht demütig wirst, wenn du nicht bereit bist, eine niedrige Position einzunehmen, und Jesus macht es uns einfach, okay, das ist wieder seine Güte, okay? Seine Güte, seine wunderbare Freundlichkeit, uns das leicht zu machen. Er sagt nicht, du musst ein Sklave werden. Er sagt nicht, du musst der Letzte der Letzten werden, sondern er sagt, werde wie ein Kind, okay? Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Ja, wir selbst müssen uns erniedrigen. Warum? Weil wir als Menschen, als sündige Menschen, viel von uns halten. Das ist das, was Paulus auch über die Endzeit sagt in 2. Timotheus 3. Zum Ende der Zeit werden die Menschen viel von sich halten. Und das ist etwas, was wir Menschen grundsätzlich haben. Und selbst wenn du jetzt anfängst mit mir zu argumentieren und sagst, naja, es gibt doch aber die, die wenig von sich halten, so, ne, die immer auf sich selber rumhacken und irgendwie sagen, ich bin schlecht. Und es gibt auch eine falsche Demut. Es gibt eine gespielte Demut, die aus einem hohen Stolz herauskommt, die nur die Demut als Waffe, als Werkzeug verwendet, um noch mehr Aufmerksamkeit und Stolz oder noch mehr Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Es gibt auch eine falsche Demut, eine zerstörerische Demut, die tatsächlich echt ist, wo jemand ein sehr, sehr niedriges Selbstwertgefühl hat. Der Teufel aber das so gebraucht, dass dieses niedrige Selbstwertgefühl nicht positiv im Sinne Gottes eingesetzt werden kann, sondern in Selbstbezogenheit verharrt. Wenn es um Demut geht, geht es immer auch um die Beziehung. Und zwar geht es um die Beziehung zu Gott und zu meinem Nächsten. Wenn ich eine niedrige Position einnehme, schaue ich gleichzeitig auf den wunderbaren, herrlichen Gott. Ich nehme mich selbst zurück und gebe ihm Ehre. Und wenn es um die Demut gegenüber meinem Nächsten ist, auch da geht es darum, ich nehme mich selbst zurück und gebe dem anderen Raum. Wenn ich aber ständig dabei bin, über meine eigene Schwäche, mein eigenes Versagen, meine eigene Unzulänglichkeit zu klagen und zu jammern, und sei es auch nur, dass ich es nur in Gedanken tue, nehme ich Gott den Raum und meinem Nächsten den Raum, dem ihn gebührt. Das ist keine wahre Demut. Demut ist, wenn ich tatsächlich nichts mehr aus mir machen muss. Ich weiß, Gott hat mich gemacht. Und er hat mir Gaben gegeben, große oder kleine. Und ich will sie einsetzen und zur Verfügung stellen. Aber ich brauche keinen Raum mehr, weil ich habe einen Riesenraum in Gottes Herzen. Ich bin sein Kind. Wenn es um die Demut geht, lass uns doch noch mal gucken in Philipper Kapitel 2. Da wird uns Jesus auch als Vorbild für die Demut dargestellt. Und das ist das, was Paulus und Timotheus in diesem Brief an die Philipper so auf dem Herzen haben, ist, wow, da ist so viel Gutes. Da ist, wir sehen dieses herzliche Erbarmen bei euch. In Kapitel 2 sagt er, das gibt es alles. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendein Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, auch hier ist von den Eingeweiden des Erbarmens die Rede, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern jeder auch auf das der anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Und dann wird uns das vorgestellt, wie Christus herabgekommen ist, diese niedrige Position eingenommen hat. Und Jesus hat mehrmals darüber gepredigt und hat gesagt, macht es nicht wie die Leute, die, lass uns doch auch da, können wir noch ein paar Verse lesen, Matthäus 23. Ich lese einfach mal. Matthäus 23. Dann redete Jesus zu den Volksmengen und zu seinen Jüngern und sprach, auf Moses Lehrstuhl haben sich die Schriftgelehrten und die Pharisäer gesetzt. Alles nun, was sie euch sagen, tut und haltet, aber handelt nicht nach ihren Werken, denn sie sagen es und tun es nicht. Sie binden aber schwere und schwer zu tragende Lasten zusammen und legen sie auf die Schulter der Menschen, sie selbst aber wollen sie nicht mit ihrem Finger bewegen. Ja, und das ist Jesus gewesen. Meine Last ist leicht. Und er hat unsere Last getragen. Alle ihre Werke aber tun sie, um sich vor den Menschen sehen zu lassen, denn sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten groß. Sie lieben aber den ersten Platz bei den Gastmählern und die ersten Sitze in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten und von den Menschen Rabbi genannt zu werden. Ihr aber, lasst ihr euch nicht Rabbi nennen, denn einer ist euer Lehrer. Ihr alle aber seid Brüder. Ihr sollt auch nicht jemanden auf der Erde euren Vater nennen, denn einer ist euer Vater, nämlich der im Himmel. Lasst euch auch nicht Meister nennen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Wer sich aber selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigen wird, wird erhöht werden. Jesus macht uns hier deutlich, dass es was Aktives ist. Ja, ich muss dagegen vorgehen. Menschen tendieren dazu, andere Menschen zu erheben, auf einen Sockel zu heben. Wir sollen das nicht zulassen. Wir sollen stattdessen einen anderen auf den Sockel heben. Anbetung und Lobpreis aus einem echten, wahrhaftigen Herzen heraus ist eine gute Waffe gegen diese Erhöhung von Menschen. Lass uns niedrige Positionen einnehmen. Lass uns das anziehen. Paulus hat es schön eigentlich auch im Römerbrief Kapitel 12 ausgedrückt. Da sagt er, seid gleichgesinnt gegeneinander, sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen, zu den Demütigen. Seid nicht klug bei euch selbst. Das ist auch ein Bestandteil des ganzen Problems von Hochmut und Demut, ist, dass ich klug bei mir selbst bin. Dass ich meine, ich weiß etwas. Dass ich dem anderen und ja sogar und vielleicht zuallererst Gott abspreche, dass er besser Bescheid weiß über mich, über mein Leben und über das Leben schlechthin, generell. Im Moment haben wir, das ist wirklich ein Kampf. Und ich kämpfe diesen Kampf mit meinen Kindern, ich kämpfe diesen Kampf aber auch mit mir selber. Auf der einen Seite lehre ich meine Kinder etwas, und auf der anderen Seite merke ich, Mann Jörg, du hast da selber noch viel zu lernen in dieser Sache. Nicht immer recht zu haben. Nicht von vornherein schon immer gleich zu wissen, naja, das weiß ich schon. Hör auf zu reden, na, das weiß ich alles schon. Ich will mich nicht von dir belehren lassen. Ich weiß es besser. In welcher Form ich das auch immer ausdrücke. Manchmal sage ich das so direkt, es kommt richtig zum Knall. Na? Aber manchmal sage ich das durch die Blume oder ich deute das an oder ich bin einfach nur, ich höre nicht mehr zu. Na? Oder? Kennt ihr das? Ich kenne das. Das ist nicht Demut. Da bin ich von mir selbst eingenommen. Demut heißt, ich bin nicht mehr bei mir, ich bin bei dem anderen. Ich gebe dem anderen Raum. Ich lasse dem anderen Raum. Ich traue dem anderen auch was zu. Ich traue zuallererst Gott was zu. Er weiß alles. Er kann alles. Und ich will ihm Raum geben in meinem Leben. Aber auch mein Bruder, meine Schwester, vielleicht meine Eltern. Ja, ich habe das ja schon 1000 Mal gehört. Nein, nochmal hinhören. Nochmal genauer hinhören. Bereit sein, doch diesen Stück Vorsprung an Lebenserfahrung ernst zu nehmen. Ja, manchmal muss ich vielleicht auch diejenigen ernst nehmen und auf sie hören, die jünger sind, die vielleicht weniger Ahnung haben als ich, ihnen trotzdem zuzuhören, bereit zu sein, was zu lernen. nicht so hoch von mir zu denken, sondern niedrig, eine niedrige Position einzunehmen. Das ist eine große Herausforderung. Aber wir sehen es an Jesus, Geschwister, wir sehen es an Jesus. Er hat, und das ist doch ein ganz merkwürdiger Zug in den Evangelien, kannst du das lesen, dass Jesus oft, wenn er jemanden geheilt hat, gesagt hat, red nicht drüber, oder? Er war nicht der Jesus Christ Superstar. Er hat sich zurückgenommen. Ist doch krass, oder? Und als er nach Jerusalem eingezogen ist, hat er, wie es prophezeit worden war, er hat nicht eine Streitmacht gesammelt. Er ist nicht mit, er hat nicht plötzlich die Legionen von Engeln irgendwie auffahren lassen, so, ne? Ja, bei seiner Geburt, da waren die Engel da. Aber es waren nur so ein paar People als Zuhörer da. Er hat irgendwie das Timing nicht so richtig hingekriegt, irgendwie so, für die große Show. Das war aber auch nicht sein Ding. Jesus war nicht der für die große Show. Er hat sich zurückgezogen. Irgendwann wurde es ihm zu viel. Als die 5000 gegessen hatten, die wollten ihn zum König machen. Er hat sich zurückgezogen. Er ist auf den Berg abseits gegangen. Das ist unser Papa. Willst du so werden wie er? Lass uns mit Demut bekleiden. Wir haben noch hier weitere Eigenschaften. Und die nächste Eigenschaft, die brauche ich dann auch gar nicht mehr so intensiv auszuwalzen, weil das schon ineinander übergeht. Kolosser 3 zieht nun an, auch milde steht hier. Ein ganz merkwürdiges Wort, kannst du nichts mit anfangen. Ne? Milde sagt dir nichts. Ne? Milde. Kaffee. Milder Kaffee. Genau. Nee, und das führt uns auf die falsche Fährte. Und das Wort, was eigentlich an vielen anderen Stellen der Bibel hier verwendet wird, ist viel besser. Oder ist besser, sagen wir es mal so. Es ist besser. Es ist noch nicht das, was es eigentlich sagt. Sanftmut. Und Sanftmut ist auch so ein schwieriger Begriff, weil wir das auch nicht so fassen können. Was ist Sanftmut? Und wenn wir Sanftmut hören, dann denken wir immer an sanft. Und sanft, soft. Und das ist es nicht. Es geht nicht um soft. Sanfter Mut. Peter hat das immer so schön ausgedrückt mit diesem schönen Bild, was er mal erlebt hat, ein Töpfer, dessen Hand er geschüttelt hat, der so starke Hände hatte, ganz kräftiger Händedruck, aber ganz weiche Hände. Ganz weiche Hände, aber stark. Und das Wort Sanftmut wird oft verwendet im Zusammenhang mit Herrschaft. Jesus sagt, er ist ein König, der sanftmütig ist, auf dem Esel reitet er einher, sanftmütig ist dieser König. Sanftmütig sollen wir sein, wenn wir Menschen zurechtweisen, das wird an mehreren Stellen in den Briefen gesagt, in Galater 6 oder in 2. Timotheus 2. Wir sollen in Sanftmut zurechtweisen. Zurechtweisen heißt, mutig sein und die Wahrheit voranbringen, die Wahrheit, Menschen mit der Wahrheit auch konfrontieren, aber auf eine Weise, die eben nicht zerstörerisch ist, sondern die diesem Wesen der Güte entspricht, dem Wesen der Demut entspricht. Nicht von oben herab, sondern sanftmütig. Sanftmut. Und jetzt als letzter in diesem Vers hier wird gesagt, Langmut sollen wir anziehen. Und dieses Wort Makrothymia, das Wort Thymia hatten wir schon. Das war nämlich in Vers 8, was wir ablegen sollten, die Wut sollten wir ablegen. Den Jähzorn sollten wir ablegen. Stattdessen sollen wir anziehen Makrothymia, also große Wut. Nein. Das, was das Wort bedeutet, dass ein langer Weg bis Wut hochkommt. Eine lange Zeit, bis tatsächlich Zorn aufkommt. Langmut, so wird es hier übersetzt, und das ist durchaus auch eine gute Übersetzung. Dafür muss ich mutig sein. Dafür brauche ich Kraft, dafür brauche ich Stärke, dafür brauche ich Leidensbereitschaft und Fähigkeit, um etwas auszuhalten und lange abzuwarten und noch eine Meile mitzugehen, wie Jesus sagt. Langmut. Gott ist so langmütig mit uns, mit dir. Er wartet so lange. Und das finde ich, das ist doch so wunderbar. Er hat diese Erde geschaffen und er hat dann ein Gebot gegeben. Er hat Adam gesagt, hier, von diesem Baum darfst du nicht essen. Wenn du davon isst, dann wirst du sterben. Sie haben davon gegessen. Die Schlange hat gesagt, keineswegs werdet ihr sterben. Und scheinbar hatte die Schlange recht. Adam und Eva sind gar nicht gestorben. Sie haben noch lange gelebt. Uns wird gesagt, Adam hat, und das ist vor der Flut, einfach von dem, wie Gott den Menschen am Anfang geschaffen hat, mit so einer starken Physis, die eben nicht nur für 80 Jahre hält, sondern für 1000 Jahre, über 900 Jahre ist er alt geworden. Wie langmütig ist Gott mit dem Sünder? Er hat dann diese Menschheit losgelassen mit der Verheißung, dass der Retter kommen wird, dass der Nachkomme kommen wird, der Schlange den Kopf zertreten wird. Er hat sie eingekleidet mit Fellen als Zeichen dafür, dass seine Gerechtigkeit den Menschen bedecken, seine Blöße bedeckt. Er hat Zeichen gesetzt. Und Abel hatte das Zeichen verstanden und hat ein Tier geopfert, um die Gnade und das Wohlwollen Gottes zu empfangen, zu wissen, ich für meine Schuld, für meine Sünde, ich brauche ein Opfer, sonst kann ich nicht vor Gott kommen. Und dann hat Kain seinen Bruder umgebracht. Und was hat Gott gemacht? Er hat Geduld gehabt mit Kain. Langmut. Hat ihm sein Leben weitergelassen. Hat ihn nicht ausgelöscht. Er gibt uns eine Lebenszeit auf dieser Erde und wartet. Und sein Warten jetzt, wo er eigentlich wiederkommen soll, 2000 Jahre, und viele sagen, warum dauert das denn so lange? Warum steht denn in der Bibel, er kommt schnell, er kommt bald und er ist immer noch nicht da? Die Bibel sagt uns, er ist langmütig, er wartet. Er will nicht, dass einer verloren geht, sondern dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass alle zur Buße. Lass uns das mal lesen hier in 2. Petrus jetzt zum Abschluss noch. Damit schließen wir dann. 2. Petrus, Kapitel 3. Hier in Vers 3 wird uns das gesagt. Zuerst wisst dies, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, von Anfang der Schöpfung an. Denn denen, die dies behaupten, ist verborgen, dass von jeher Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, und zwar durch das Wort Gottes, durch welche die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Achtet darauf, gerade in dieser Stelle, es gibt die Stelle in 1. Timotheus, die uns sagt, Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Hier wird betont, dass Gott langmütig ist euch gegenüber. Wem sagt er das? Den Gläubigen, der Gemeinde. Diejenigen, die Buße tun sollen, die umkehren sollen, die sich heiligen lassen sollen, die diese wunderbaren Eigenschaften Gottes anziehen sollen und das alte Kleid ablegen sollen. Gott wird uns zu sich nehmen und wird uns in sein Haus hineinführen als Geheiligte. Aber wir sollen offen sein dafür, bereit sein, uns heiligen zu lassen, wenn wir uns sperren, wenn wir auf die Spötter hören, wenn wir die Beine hochlegen und meinen, naja, der Herr kommt nicht so bald. Es kann schon bald sein. Die Zeichen zeigen das. Es kann bald sein, dass der Herr, vielleicht kommt er schon dieses Jahr. Ich möchte dabei sein. Ich möchte mit ihm in seine Herrlichkeit, möchte Jason wieder treffen. Ich möchte dabei sein. Gott ist langmütig, er wartet noch und sagt, kommt, lasst euch heiligen, sodass ihr mit der ganzen Gemeinde Gottes entrückt werdet. Ich möchte nicht, dass einer, und achtet auch aufeinander. Achtet, betet für eure Geschwister. Ringt auch um sie, dass sie zu Jesus kommt, dass sie nicht zurückbleiben. Gott will nicht, dass irgendwer verloren geht. Seine Güte treibt uns zur Buße. Jesus, wir danken dir für dein wunderbares Wesen, was wir in deinem Wort sehen und erkennen. Herr, und was wir erlebt haben, was wir an uns erlebt haben, was wir sehen in der Geschichte, Herr. Wir sehen es in deinem Leben auf dieser Erde. Wir sehen es aber auch in der Geschichte, in dem Leben vieler Geschwister, die uns vorausgegangen sind. Dein Erbarmen, deine Güte, deine Demut, deine Sanftmut, deine Langmut. Herr, wir preisen dich darüber. Wir wollen uns hineinnehmen lassen in deine Schule. Wir wollen, dass diese Früchte des Geistes wachsen in uns. Wir wollen diese Kleider anziehen. Herr, hilf uns dabei, dass wir da dranbleiben. Dass es nicht jetzt mal eine Bibelstunde war und dann ist die nächste Stunde dran, sondern dass wir da dranbleiben, dass du unseren Charakter formst, unser Wesen formen kannst. Da. Herr, wir wollen da Buße tun, Herr, wo wir auf falschem Wege sind, wo wir falschen Idealen auch nachlaufen. Herr, das ist noch viel schlimmer, als dass wir fehlen, ist, dass wir uns falsche Ideale setzen, Herr. Wir wollen, dass du unser Held bist, unser König, unser Vater, dem wir nacheifern, den wir verherrlichen, den wir preisen, von dem wir lernen. Segne du uns dazu, durch deinen Geist, Herr. Amen.